NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Iran hat angekündigt, die Angriffe auf Israel wieder zu beenden. Wir fragen, wie entwickelt sich die Lage vor Ort, nachdem die ohnehin fragile Waffenruhe nun von beiden Seiten gebrochen worden ist? Was bedeutet das auch für die Friedensverhandlungen? Was hat US-Präsident Trump mit Benjamin Netanyahu besprochen? Und außerdem schauen wir voraus auf Mittwoch, das große Reformtreffen im Kanzleramt. Aber schon vorab werden gerade Erwartungen gedämpft. Ist das nur Taktik oder hat man sich mit den Reformen wirklich übernommen? All das in der kommenden halben Stunde. Und wir beginnen mit der Lage im Nahen Osten. Dort hat es schwere Angriffe zwischen Israel und Iran gegeben. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe Mitte April sind das jetzt die ersten größeren gegenseitigen Angriffe gewesen. Weil eine echte Waffenruhe, bei der es gar keine Angriffe gibt, haben wir ja ohnehin nicht gesehen. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Aber Israel hat den Libanon nach libanesischen Angaben fast 3500 Mal angegriffen seit Mitte April. Israel zählte 1000 Angriffe. Gestern und heute hat es dann zwischen Israel und Iran massive direkte Angriffe gegeben. Es gab in Teheran Explosionen, auch eine Petrochemieanlage im südlichen Iran soll getroffen worden sein. Iran wiederum hat daraufhin einen Angriff auf eine Petrochemieanlage im israelischen Haifa geflogen. Und das alles während gleichzeitig Friedensverhandlungen laufen und die ganze Welt hofft, dass die Straße von Hormus endlich wieder freigegeben wird. Jetzt live zugeschaltet unser Israel-Korrespondent Julio Segador. Wie ist denn die Situation gerade in Israel? Der Norden war ja auch während der Waffenruhe nicht wirklich zur Ruhe gekommen.
Nee, und er ist auch jetzt noch nicht zur Ruhe gekommen. Wir hatten in den vergangenen Stunden eigentlich auch, nachdem beide Seiten, sowohl der Iran als auch Israel, angekündigt haben, ihre militärischen Aktionen vorerst einzustellen, ist im Libanon und auch im Norden Israels weiter gekämpft worden. Ich habe mal ganz kurz auf meine Warn-App geguckt. Wir hatten also mehrere rote Balken. Ich hatte da mehrere rote Balken darauf. Also es wird weiter gekämpft. Zum einen ist die israelische Armee im Südlibanon weiter aktiv und zum anderen gibt es Beschuss aus dem von der Hisbollah auf den Norden Israels. Das zeigt, wie fragil diese Situation jetzt ist. Aber an der großen Front zwischen Israel und dem Iran, da scheint es zumindest jetzt sowas wie eine Verschnaufpause zu geben.
Vielleicht noch zur politischen Einordnung. Wir hören ja, dass US-Präsident Trump wütend sei. Wieso hat sich denn Benjamin Netanyahu dem amerikanischen Präsidenten widersetzt? Offenbar waren die Angriffe nicht abgesprochen. Ist das nicht ein großes Wagnis?
Also er hat sich dem widersetzt, weil es um die Sicherheit ist.
Ich glaube, eine Mischung.
Was für eine verfahrene Situation. Es ist ziemlich schwer, den...
Entschuldigung.
Nur etwas anderes auf dem Kopfhörer gehabt.
Das also war mein Fehler, Entschuldigung.
Kein Problem. Also es ist so, dass Israel... Benjamin Netanyahu sich hinweggesetzt hat, weil es um die Sicherheit des Landes ging. Das hat er ja immer wieder betont, dass das der Punkt ist, wo er dann auch durchaus einen anderen Kurs fahren kann und fährt als US-Präsident Trump. Und so war es auch, weil ja der Iran angegriffen hat, eigentlich aus dem Nichts. Es gab zwar diese rote Linie, wenn Israel in Beirut, in den südlichen Vororten Hisbollah angreift, dann wird man aktiv. Aber ich weiß nicht, ob das so ernst genommen wurde. Und in dem Fall hat der Iran Israel angegriffen und da musste eigentlich Israel handeln. Es hat jetzt ein zweites Telefonat gegeben, heute Nachmittag zwischen Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump. Und da ist wohl wirklich Klartext gesprochen worden. Und wie es jetzt auch hier in den Medien heißt, wie Regierungsberater auch den Medien gesteckt haben, es ist wohl so, dass auf Bitten jetzt von US-Präsident Trump auch Israel jetzt die Kampfhandlungen einstellt.
Und vielleicht noch ganz kurz der Blick voraus. Ich habe es gesagt, eigentlich hoffen ja alle, dass das langsam vorangehen könnte, auch mit Friedensverhandlungen. Wir werden gleich auch noch die iranische Sicht hören. Aber wie schätzen Sie es aus israelischer Sicht ein? Wie stehen die Chancen?
Ich glaube, dass es sehr, sehr heikel ist. Und das hängt wirklich am Libanon. Der Libanon ist sozusagen das Zünglein an der Waage. Und es ist ein sehr, sehr fragiles Zünglein, um es mal so zu formulieren, weil der Libanon... Das, was sich da Israel vorgenommen hat, nämlich dass die Hisbollah entwaffnet wird, das ist kaum zu schaffen, weil die Hisbollah sehr, sehr mächtig ist, mächtiger als die libanesische Armee. Und deshalb glaube ich, dass da auch weiterhin gekämpft werden. Und wir haben es heute gesehen, ich habe es vorhin geschildert, es wird weiter gekämpft. Und es kann durchaus sein, dass...
An der Stelle hat uns jetzt leider die Leitungszeit überholt. Aber soweit unser Korrespondent Julio Segador aus Israel. Und der Punkt ist klar, auch er ist skeptisch, was weitere Friedensverhandlungen angeht. Wir kommen jetzt zur iranischen Sicht. Und ich habe kurz vor der Sendung mit dem Iran-Experten Dr. Ali Fatullahnejad gesprochen, Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order. Und auch ihn gefragt, wir haben ja heute Nachmittag gehört, Iran kündigt an, die Angriffe auf Israel einzustellen. Israel hat dann nachgezogen. Gerade haben wir es von unserem Israel-Korrespondenten ja auch gehört. Aktuell zumindest im Land wohl eine Ruhephase. Aber was war Ihrer Meinung nach das wichtigste Zeichen von Iran? War das Abschreckung, Vergeltung oder reiner Zeitgewinn?
Ich glaube, eine Mischung von vielem, was Sie gerade erwähnt haben. Ich glaube, dass Israel sowie auch die Islamische Republik Iran beide versuchen, eine Art neues strategisches Gleichgewicht herzustellen. Also die israelische Seite damit, dass man die Angriffe auf die Hezbollah weiterführt und das schon seit Wochen trotz der formellen Waffenruhe, die ja dort gilt, zwischen Israel und der Hezbollah im Libanon, und das auch abschirmen will, solche Angriffe vom US-Iran-Konflikt. Und die Islamische Republik Iran auf der anderen Seite damit, dass man wieder als Schutzmacht der Hezbollah, mit der man ja verbündet ist und die man sehr stark auch unterstützt, auftreten möchte. Und insgesamt gibt es innerhalb des iranischen Regimes eine Unzufriedenheit damit, dass von amerikanischer Seite zu wenig Konzessionen kommen innerhalb der Verhandlungen und dass man durch solche Angriffe seinen Verhandlungswert steigern möchte.
Sie haben es auch schon angesprochen, die Waffenruhe war ja ohnehin sehr fragil. Auch die letzten Woche hat es ja eben immer Angriffe gegeben. Aber was glauben Sie, wie weit würde Teheran gehen? Was würde das Mullah-Regime riskieren? Wo wäre vielleicht auch wirklich eine rote Linie überschritten?
An der Kommunikation der offiziellen iranischen Seite sieht man, dass man nicht an einer vollkommenen Eskalation interessiert ist. Man hat auch angekündigt, dass aus iranischer Perspektive diese Angriffe beendet worden sind. Also es gibt durchaus einerseits den Willen, Stärke zu zeigen und auch ein Gleichgewicht, ein strategisches Abschreckungsgleichgewicht aufzubauen. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch Befürchtungen, dass es wieder zu einem großen Krieg kommen kann, also einem israelisch-amerikanischen Krieg gegen Iran. Aber man hat wahrscheinlich diese Angriffe gegen Israel gestartet, wohl kalkulieren, dass Trump eher an einer Einigung mit dem Regime in Iran interessiert ist und deswegen wahrscheinlich dann nicht eintreten wird in einem großen Krieg zusammen mit Israel gegen die iranische Seite.
Und wir haben ja auch gehört, US-Präsident Trump soll nicht erfreut gewesen sein über das Handeln Israels. Aber er hat jetzt auch geschrieben, Israel und Iran seien beide an einer sofortigen Waffenruhe interessiert auf seiner sozialen Plattform. Glauben Sie das? Also Sie haben ja gesagt, die Angriffe nicht zu groß werden lassen, aber das heißt ja jetzt nicht automatisch, dass man an einer Waffenruhe interessiert sei, oder?
Richtig. Wir haben ja auch schon in den letzten ein, zwei Wochen die brüchige Waffenruhe zwischen der iranischen und amerikanischen Seite ja beobachten können mit amerikanischen Angriffen auf iranische militärische Ziele und iranischen Vergeltungsschlägen gegen amerikanische Ziele, aber auch zivile Ziele in Bahrain und Kuwait. Also wir sehen auf beiden Fronten, dass diese Waffenruhe zwischen Israel und Libanon, also der Hezbollah, und zwischen USA und der Islamischen Republik sehr brüchig ist. Ich gehe auch davon aus, dass wir solch eine ähnliche Situation auch weiterhin haben werden. Hinzu kommt, dass die israelische Seite wahrscheinlich durchaus einige Ängste verbindet damit, dass es zu einem Arrangement kommen könnte zwischen den USA und Iran, dass man versucht, auch diesen Prozess zu torpedieren. Und auf der iranischen Seite sehen wir auch Elemente innerhalb des Regimes, die gegenüber einer Verständigung mit den USA auch kritisch sich gegenüberstehen. Also gibt es da verschiedene politische Kräfte, die in dieser Konstellation beteiligt sind.
Wir schauen natürlich auch deswegen so intensiv auf das Geschehen, weil die ganze Welt hofft, dass die Straße von Hormuz wieder freigegeben wird. Dafür bräuchte man aber ja doch ein stabileres Friedensabkommen. Und an dem wird ja nun auch schon seit einiger Zeit auch mit der amerikanischen Unterstützung gearbeitet. Und trotzdem, das Hin und Her, das wir haben fast alles ausverhandelt bis hin zu, es wird doch noch länger dauern. Glauben Sie, Herr Fatullahnejad, dass das auch Räume aufmacht gerade, was den Konflikt angeht?
Ich glaube, dass wir konkret in der Situation sind, dass es zwei wichtige Streitpunkte gibt hinsichtlich einer Unterzeichnung einer amerikanisch-iranischen Absichtserklärung. Und das ist aus der iranischen Warte heraus, aus der Sicht der Islamischen Republik, einerseits die Freilassung von Geldern bis hin zu 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern, die das iranische Regime eigentlich sofort freigelassen haben sehen möchte durch die USA. Und das andere ist die iranische Forderung, die wir allerdings auch schon länger kennen, dass diese Waffenruhe zwischen Iran und den USA auf allen Fronten zu gelten hat, also auch in der Front zwischen Israel und der Hezbollah. Also da gibt es noch Konfliktpotenzial und wir sind noch gar nicht innerhalb dieser Nachabsichtserklärungszeit, wo innerhalb von 60 oder 90 Tagen es dann um das iranische Atomprogramm gehen soll. Insgesamt versuchen die amerikanische und die iranische Seite durch die Entwicklungen ihren Verhandlungswert nach oben zu führen, was die Wiederöffnung der Straße von Hormuz anbelangt, die ja auch Teil der Absichtserklärung ist. Da gibt es durchaus Druck, sowohl auf Teheran als auch Washington. Auch die iranische Seite kann nicht bis zum Tag X diese maritime Blockade der iranischen Häfen aushalten, weil die iranische Seite natürlich an Erdölexporten angewiesen ist, die im Übrigen jetzt an einem 6-Jahrestief sitzen. Also es gibt durchaus Motivation auf beiden Seiten, auf amerikanischer und iranischer Seite, da eine Einigung zu suchen. Aber trotzdem wird es kompliziert sein, weil es dann sehr stark auch um die Frage geht, wer geht den ersten Schritt, wer macht die erste Konzession, beispielsweise auch bei der eventuellen Freilassung von Geldern.
Sagt Ali Fatullah Nejad, Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order. Und wir haben heute Nachmittag auch gesehen, der Ölpreis hat sofort reagiert und ist auch wieder gestiegen.
NDR Info. Die Meinung.
Jetzt kommen wir noch zur Sicht der USA, denn US-Präsident Trump soll sehr wütend gewesen sein, heißt es. Er soll heute schon mit Benjamin Netanyahu in Israel telefoniert haben. Dazu die Meinung von Jan-Christoph Kitzler.
Was für eine verfahrene Situation. Es ist ziemlich schwer, den Überblick zu behalten im Nahen Osten vor lauter Eskalationsrunden, losen Verhandlungsenden, irren Aussagen von Beteiligten und falschen und tatsächlich geschaffenen Fakten. Und vielleicht soll das auch genauso sein in Zeiten, in denen US-Präsident Donald Trump auf Disruption als Mittel der Politik setzt. Es hängt mal wieder alles mit allem zusammen. Die USA und Israel haben Ende Februar einen Krieg gegen den Iran vom Zaun gebrochen, aus dem man jetzt nur schwer wieder herauskommt. Donald Trump hatte, angeheizt von Israels Regierung, wohl auf einen schnellen Sieg gesetzt. Jetzt versucht er auf Biegen und Brechen zu einem Deal mit dem Regime in Teheran zu kommen. Denn der Krieg ist in den USA äußerst unpopulär. Er verstört die Partner am Golf und er stürzt die Weltwirtschaft in schwere Turbulenzen. Stichwort Straße von Hormuz. Das Interesse von Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, ist ein anderes. Zunächst mal muss er die Menschen im Norden Israels schützen, die in den vergangenen Wochen trotz Waffenruhe weiter angegriffen wurden von den Drohnen und Raketen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah. Gleichzeitig muss er vor den israelischen Parlamentswahlen im Herbst Stärke zeigen. Er will als derjenige antreten, der für Israels Sicherheit sorgt und gleichzeitig nicht nach der Pfeife der USA zu tanzen hat. Seine Antwort auf beides ist flächendeckende Zerstörung, massenhafte Vertreibung im Libanon wie in Gaza, letztendlich Krieg als Dauerzustand. Und so setzt er auf das, was Militärstrategen Eskalationsdominanz nennen. Mit dem Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut am Sonntag und mit der Kriegführung im Libanon bestimmt Israels Regierung, wie es in dieser verfahrenen Lage weitergeht. Da kann Donald Trump noch so sehr sagen, er sei nicht glücklich über den Angriff gewesen. Er kann Netanyahu, wie kolportiert wurde, als fucking crazy, also völlig verrückt bezeichnen und appellieren, Israel und Iran mögen doch bitte sofort aufhören zu schießen. Der Deal, den Trump so dringend braucht, ist in weiter Ferne, solange das Regime in Teheran fordert, dass die Waffen auch im Libanon schweigen und Israel zugleich dort jederzeit zuschlagen können will. So ist schon allein aus westlicher Sicht die Lage verfahren, denn Donald Trump hat in Israels Regierung einen Partner, dem er nicht vertrauen kann und der ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Und Israel hat in seiner derzeitigen innenpolitischen Verfassung, in der Rechtsextremisten und Ultrareligiöse den Kurs bestimmen, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder die wichtige Partnerschaft mit den USA zu sichern oder eine Doktrin des permanenten Kriegs durchzusetzen, die keine nachhaltige Sicherheit bringt. Und währenddessen können die Terroristen der Hisbollah und im Iran schon kleine Nadelstiche als Erfolge verkaufen. Das sind keine guten Aussichten für die Menschen in der Region.
Die Meinung von Jan-Christoph Kitzler. Soweit also die Lage im Nahen Osten, die uns alle ja auch betrifft. Und es ist nicht der einzige Konflikt. Vier deutsche Friedensforschungsinstitute haben heute ihr Friedensgutachten 2026 vorgestellt. Tenor: angesichts der aktuellen Kriege, Staaten setzen Gewalt als politisches Mittel ein. Zentrale Instrumente internationaler Friedenssicherung, wie zum Beispiel die UNO, stecken dagegen in fundamentalen Krisen. Und neue Technologien wie Drohnen verändern die Kriegsführung und die Rüstungskontrolle grundlegend. Mario Kubina zur Weltlage aus Friedensforschersicht.
Auf dem Podium der Bundespressekonferenz das Who is Who der deutschen Friedensforschung. Und die Fachleute versuchen gar nicht erst, die internationale Lage schönzureden.
Seit Jahren sprechen wir davon. Wir warnen davor, dass es zum Verfall dieser Ordnung und Regelwerke kommen könnte,
sagt die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff, eine der Autorinnen des aktuellen Friedensgutachtens.
Heute stehen wir hier und es ist soweit. Jetzt sprechen wir nicht mehr davon, dass der Verfall bevorsteht. Wir befinden uns in diesem Verfall.
Die jüngere Vergangenheit wird in dem Gutachten als die gewalttätigste Phase seit dem Ende des Kalten Kriegs beschrieben, mit 61 bewaffneten Konflikten in 36 Ländern. Warlords spielen in dieser Welt eine wichtige Rolle. Kriegsfürsten also, wie man sie früher in Ländern wie Afghanistan oder Somalia gesehen hat. Dazu der Konfliktforscher Konrad Schetter.
Die neuen Warlords höhlen die internationale Ordnung aus. Es sind Präsidenten oder Monarchen von Autokratien oder Staaten im demokratischen Niedergang.
Als Beispiel wird der russische Machthaber Putin genannt. Aber auch US-Präsident Trump fällt den Autoren zufolge in dieses Raster, unter anderem wegen seiner Drohungen in Sachen Grönland. Ebenso der israelische Regierungschef Netanyahu, Stichwort Gaza. Putin, Trump, Netanyahu, kann man die drei wirklich auf eine Stufe stellen?
Wir haben das bewusst zugespitzt formuliert.
So die Antwort der Friedensforscherin Ursula Schröder. Man wolle die drei nicht gleichsetzen, aber bestimmte Ähnlichkeiten sind aus ihrer Sicht erkennbar.
Das, was uns interessiert, ist ein Muster von Politikgestaltung, das Gewalt als normales Mittel von Politik wieder einsetzt und das auch versucht, politische Souveränität anderer Staaten zu beschneiden.
Ein Muster, das sich besonders drastisch im russischen Krieg gegen die Ukraine zeigt. Was aber tun, um Kriege wie diesen zu beenden? Welche Chancen für eine Verhandlungslösung gibt es aktuell? Die Friedensforscherin Deitelhoff ist da eher zurückhaltend. Ja, die Ukraine erziele gerade Erfolge gegen die russischen Angreifer. Aber Putin bleibe bei seinen Maximalzielen, wie sie es nennt. Also vor allem beim Ziel, die Ukraine zu unterwerfen. Kommt es doch zu Friedensverhandlungen, ist dafür laut Deitelhoff ein Konzept nötig.
Über einen Waffenstillstand hinaus brauchen wir Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur territorialen Integrität der Ukraine.
Wobei sie die Rolle der Bundesregierung vor allem darin sieht, die europäischen Hilfen für die Ukraine zu bündeln. Generell sprechen sich die Forschungsinstitute für mehr Rüstungskontrolle aus. Bei der Auswertung entsprechender Daten könne auch künstliche Intelligenz helfen.
KI ist also hier, wie auch in vielen anderen Bereichen, nicht per se gut oder schlecht,
findet Ursula Schröder. Es komme eben darauf an, wie KI eingesetzt wird.
Über das Friedensgutachten 2026 berichtete Mario Kubina. Wenige Tage vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt mit Sozialpartnern hat die Reformdebatte mit einer Vielzahl an Vorschlägen an Tempo gewonnen. Es geht ja auch um viele Bereiche: Steuern, Arbeitsmarkt, Rente, Bürokratieabbau. Zudem sind Reformen bei der gesetzlichen Pflegeversicherung und Krankenversicherung geplant. Und die parlamentarische Sommerpause rückt immer näher. Also, wie weit ist die Bundesregierung schon? In welchem Bereich ist eine Einigung am wahrscheinlichsten und wo hakt es am meisten? Dazu Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Am Wochenende hat sich ja Kanzler Friedrich Merz noch sehr optimistisch gezeigt. Aber Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte, der Bürgermeister von Bremen, der warnt jetzt vor zu hohen Erwartungen, spricht schon von einer möglichen Blockade der Bundesländer. Also, wo stehen wir wirklich?
Ja, Herr Bovenschulte, würde ich sagen, ist seiner Zeit ein bisschen voraus. Oder man könnte auch sagen, da versucht jetzt einer auf die Bremse zu treten aus einem Bundesland, in dem die Kassen vielleicht besonders leer sind. Aber das sollte man jetzt vielleicht auch nicht allzu groß schreiben. Es ist ja alles im Fluss derzeit und die Länder, so heißt es hier aus der Bundesregierung, werden auch in die Gespräche über Reformen einbezogen, vor allem dann, wenn sie auch konkret betroffen sind. Das betrifft zum Beispiel die Steuerreform. Also wenn es da Ausfälle gibt, so heißt es, hat man uns heute hier noch gesagt, dann ist man mit den Ländern im Gespräch. Und man muss aber auch sehen, dass Bovenschulte das Erwartungsmanagement anspricht. Und das ist nicht unbedingt bisher die Stärke vom Team Merz gewesen. Man hat ja schon sehr viel versprochen. Im letzten Herbst sollte es schon Reformen geben. Dazu ist es nicht gekommen. Jetzt ist wieder diese Erwartung da. Jetzt zum Sommer. Ich bin jetzt aber deutlich optimistischer als im letzten Herbst, dass wirklich was kommt.
Wobei, Sie haben die Länder angesprochen, aber SPD-Fraktionschef Miersch bremst ja auch. Also wo liegt man noch am weitesten auseinander?
Ja, Herr Miersch nämlich gar nicht so sehr bremsend war, denn auch die SPD weiß, man muss jetzt was vorzeigen. Und nach meinem Empfinden wollen das auch Union und SPD, dass man auf jeden Fall noch vor der Sommerpause, und die beginnt ja Mitte Juli, also in ein paar Wochen, einiges präsentieren will. Keine Gesetze, aber zumindest Eckpunkte, damit man weiß, wohin die Reise zum Beispiel bei der Rente gehen soll. Die Kommission dazu, die Rentenkommission, die macht am 30. Juni ihre Vorschläge, vielleicht sogar auch schon ein bisschen früher. Und wenn alle Kommissionsmitglieder, so sagt es die SPD, da sind viele Fachleute dabei, wenn die sich alle einig sind, wie reformiert werden muss, dann soll auch sehr schnell daraus ein Papier der Regierung entstehen. Zumindest, wie gesagt, mit Eckpunkten, die man noch vor der Sommerpause, vor Mitte Juli präsentieren will.
Jetzt höre ich bei Ihnen, Frau Henkel, auch schon einen durchaus optimistischen Grundton. Aber da sind ja auch noch Sozialpartner dabei. Spätestens die wollen da am Mittwoch offenbar ja noch mal klar machen, dass sie nicht mit allem einverstanden sein werden. Dennoch noch mal zu diesem Zeitfaktor. Und Sie haben es angesprochen, wir brauchen dringend ja auch mal ein Erfolgserlebnis. Und das muss jetzt wirklich mal sich was tun an der Reformfront. Also glauben Sie auch, dass insgesamt da mehr Kompromissfähigkeit herrschen wird?
Ja, das kann man natürlich hoffen und muss man hoffen und da auch darauf setzen. Und ich denke, dass alle in der Bundesregierung, in der Union und in der SPD Reformen und Fortschritt auch wollen. Das ist ja klar. Aber die Frage ist eben, wer gibt wie viel an welcher Stelle nach? Wir haben eine angeschlagene SPD und eine Union, die weit hinter dem eigenen Anspruch liegt, was die Umfragen angeht. Da wollen sie beide raus, wollen mehr erreichen, mehr bei den Leuten punkten und deshalb auch ihre eigene Politik und Standpunkt im Ergebnis vorzeigen wollen. Das Treffen am Mittwoch mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, das ist ein Austausch. Und Friedrich Merz erhofft sich, dass beide zusammenkommen können und vielleicht sogar ein eigenes Papier vorstellen. Aber letztlich, deswegen war ich eben etwas optimistischer, auch wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber weit auseinander liegen. Die Entscheidung, die trifft die Politik alleine.
Und da wiederum haben wir ja auch schon gehört, wenn es nicht vorangeht, dann sollte man doch auf die Sommerpause, die parlamentarische Sommerpause verzichten oder sie einkürzen. Gab es das denn schon mal? Halten Sie das für möglich, dass da gekürzt wird?
Also das ist theoretisch natürlich möglich, aber das betrifft ja erstmal das Parlament, was eine parlamentarische Sommerpause macht. Aber das Parlament ist noch gar nicht am Zug. Die Regierung macht ja keine Pause. Das geht ja durchweg weiter. Und die muss jetzt erstmal sagen, welche Rente sie wollen, welche Vorschläge sie dem Parlament machen, welche Pflege und so weiter, welche Steuerreform. Und wenn sich die Regierung da einig ist, dann kommt der nächste Schritt. Und man muss, glaube ich, nochmal sagen, Sommerpause, das klingt immer so nach Füße hoch und ab auf Sonnendeck. Aber zur Ehrenrettung muss man auch dazu fügen, dass ja die Arbeit in den Wahlkreisen auch für die Abgeordneten weitergeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, in dieser Situation haben die gerade sehr viel zu tun, um Lobbyisten, aber auch Bürger und Bürgerinnen zu erklären, was hier eigentlich in Berlin gerade passiert.
Und das waren Informationen und Einschätzungen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Soweit unsere Themen des Tages für Montag, den 8. Juni.